Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Nach kurzem Klopfen und ohne überhaupt eine Antwort von der anderen Seite der Türe abzuwarten, öffnete sie die aus dunklem Holz gemachte Bürotür ganz weit, trat einen Schritt in den Raum mit dem Rücken zur Wand, sodass ich ohne Mühe an ihr vorbei in den Raum eintreten konnte. »Frau Holten ist für Sie da.« Während ich mich weiter in Bewegung setzte, fragte sie mich, ob ich etwas trinken möchte. Spontan verneinte ich, was ich im gleichen Moment aber bereits bereute, denn ich hatte schon jetzt Durst und meine Kehle würde vermutlich während des Gespräches austrocknen. Ich hörte noch, wie sich leise, aber zügig die Türe hinter mir schloss. Reflexartig drehte ich mich noch einmal um zu sehen, ob sie noch da war. Natürlich war sie es nicht mehr, warum sollte sie auch? Vielleicht hatte ich damals schon eine Art Vorahnung, die mir zuflüsterte, dass es besser wäre, eine weitere Person wäre an diesem Tag noch hier im Raum geblieben. Moment. Ich drehte meinen Kopf wieder in Richtung seines Schreibtisches. Es war nicht zu übersehen, dass auch er es stets genoss und wahrscheinlich auch gewohnt war, im Mittelpunkt zu stehen. Das Arrangement des Büros ließ keine Zweifel für den Besucher offen, dass man es mit einem einflussreichen, dominanten und sehr selbstbewussten Geschäftsmann zu tun hatte. Vielleicht wären mir diese Gedanken gar nicht so direkt gekommen, wenn ein unscheinbarer Zwerg hinter dem Tisch gethront hätte. Wahrscheinlich hätte ich dann gedacht, dass es so ein Schlumpf eher nötig hat, so aufzutrumpfen, um seine fehlende Körpergröße und mangelnde Ausstrahlung wettzumachen. Es ist ja immer im Auge des Betrachters, wie man etwas wahrnimmt oder nicht. Auf jeden Fall saß hinter dem Tisch ein respekteinflößender, hart wirkender Typ. Als ich damals vor seinem Schreibtisch stand und ihm meine Hand zur Begrüßung reichte, dachte ich, dass seine kalten Augen und die von der Schläfe bis hin zur Hälfte seiner Wange reichende Narbe ihm diese Aura verliehen. Sein Händedruck war wie erwartet sehr kräftig und seine Hände waren im Gegensatz zu meinen warm und groß. Während wir uns begrüßten, indem wir unsere Namen nannten, schüttelte er mir mit der einen Hand meine und bedeutete mit seiner anderen Hand in Richtung des Stuhls, der vor seinem Schreibtisch stand, mich zu setzen. Während ich dieser Bitte nachkam, spürte ich förmlich die Blicke auf meinem Körper, wie sie ihn eingehend musterten. Ich ließ mich aber vorerst nicht weiter davon beirren, da ich es als Frau ja bereits kenne, hin und wieder von Männerblicken ausgezogen zu werden. Allerdings muss ich auch sagen, war ich froh, als er das Schweigen unterbrach, indem er sagte, »Ich bin schon sehr auf Ihre Präsentation gespannt.« Ohne dass ich auch nur einen Funken Zweideutigkeit raushörte, blickte ich ihm direkt in seine Augen und antwortete, dass ich mich ebenfalls darüber sehr freue, dass er sich die Zeit dafür genommen hat, um mir die Möglichkeit zu geben, mein Unternehmen vorstellen zu dürfen. Rückblickend finde ich es fast schon amüsant, wie ignorant ich damals war. So sehr, wie ich mir anfangs noch einen Riesenkopf über seine Reaktion auf meine Mail machte, so abgeklärt und professionell genug war ich dann, um das alles so zu verdrängen, dass ich rein gar nichts von seinen Absichten und Anspielungen bemerkte. Zu meiner Erleichterung stellte ich lediglich fest, dass er keine blutigen Reißzähne, keine rotglühenden Augen und auch keinen schwarzen Pelz hatte. Eigentlich sah er ganz passabel aus. Keine Schönheit, aber er hatte das gewisse Etwas, was einen Mann meiner Meinung nach attraktiv macht. Wenn man von den kühlen Augen und der Ernsthaftigkeit absieht, hatte er durchaus interessante Gesichtszüge. Was er allerdings direkt ausstrahlte, war Dominanz und Macht. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ich dachte damals, dieser Mann hat den Spaß nicht erfunden. Der geht zum Lachen in den Keller. Was unter anderem eine gute Sekretärin ausmacht, ist, dass sie wohl genau weiß, wann der Chef Kaffee bekommt und vor allem, wann es Zeit ist, zu unterbrechen. Sie kam exakt zum richtigen Zeitpunkt, um ihm seinen Kaffee zu servieren. So konnte ich meine Unterlagen aus meiner Tasche holen. Sie stellte die Tasse ab, zwinkerte mir kurz zu und verschwand wieder so schnell, wie sie gekommen war. Ja? Okay. Ja, genau.
Ja, die Zeit drängt leider etwas. Frau Pirolla kann hier in diesem öffentlichen Rahmen nicht alle Passagen dieses Buches lesen. Das wird sie heute Abend im Metropolis um 19.30 Uhr machen, in der Table Dance Bar. Da ist dann auch kein Zugang für Leute unter 18 Jahren. In dem Sinne darf ich nur noch darauf hinweisen, erstmal schönen Dank an Frau Pirolla und
Dankeschön,
dass es hier vorne noch Bücher gibt, die gerne von ihr signiert werden und direkt gekauft werden können. Also vielen Dank Ihnen und Ihnen als Publikum.
Ja, von mir auch nochmal vielen Dank fürs Zuhören und für die Geduld.
Test 1, 1, 1. Zick, zick. Okay.
Technik wegen, ja. Technik wegen.
So, liebe Gäste, herzlich willkommen. Auf der Leipziger Buchmesse scheint es mir fast so laut wie in Indien. Das passt ja, sehr authentisch finde ich das. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet. Mein Name ist Rainer Thielmann. Ich dichte, singe und fotografiere. Und die kleine Präsentation werde ich jetzt starten. Indien von innen. In der Blüte deiner Gnade, auf den Schwingen deines Lichts, in der Fülle deiner Gaben reise ich. Für die Quellen deiner Farben, für die Formen des Verzichts, für den Brunnen allen Atems danke ich. Um die Heiterkeit des Herzens, um die Saat eines Gedichts, um die sanfte Kraft der Ähren bitte ich. Und damit, liebe Gäste, nochmal herzlich willkommen. Wie gesagt, Rainer Thielmann ist mein Name. Der Reiselyrik-Verlag, da vorne ist unser kleiner Stand, ist mein eigener Verlag. Ich dichte, singe und fotografiere. Ich hoffe, Sie können die Projektion einigermaßen gut sehen, trotz der Sonne. Vor allem dichte ich auf Reisen und schreibe. Indien ist seit 2005 mein bevorzugtes Ziel. Indien, du ewiges, du unbekanntes Land, Land tiefer Weisheit, Reinheit, Gotterhabenheit, Land des Erwachens, der Mystik, Land der Klänge und Farben. Indien, geheimnisvolles Land kultureller Schätze und Wunder, Land der Maharajas und Rajputen, Land unvorstellbarer Schönheit und Kunst. Indien, Land der offenen, freundlichen, spielenden Menschen, so herzlich, neugierig und unbefangen, und das Bild dieser Studenten wäre doch perfekt als Werbeplakat für eine Zahnarztklinik, oder was meinen Sie? Indien, du Land der Kinder. Kinder, so viele wie Regentropfen im Monsun, so bunt wie Blumen im Haar. Aber auch Land der Enge, der größten Demokratie der Welt. 1,3 Milliarden Menschen. Und wer hier übersetzt, sollte besser schwimmen können. Indien, du bist auch das Land voller Dreck, Lärm, Korruption, Gier und Demütigung. Wie passt das alles zusammen? Indien, wie viel Wahrheit steckt in dir? Meine ersten Eindrücke in der Altstadt von Indiens Hauptstadt Delhi schrieb ich in mein Tagebuch und kam mit dem Schreiben fast nicht nach. Das Gedicht heißt Old Delhi. Menschenhupen, Tempeldreck, Rikscha-Curry-Bus-Versteck, Bettler brachen Lumpenkot, Lebensingwer Atemnot. Hunde, schwüle Götterkuh, Augensklätten stimmen, Juhu! Händlerpferchen himmelnah, Hindu-Stäbchen dufterbar. Sita, Messing, Rupien, Schrott, Überunternebenjob, Gassentiefer, Tu-Agent, Schocktouristen, Exkrement. Farben, Quietschen, Krüppel, Qual, Monsun-Mantra, Güllkanal, Stimmenräder, Chicken, Halt, Delhi dampft, Urmittelalt. Gandhi sagte einst, die Welt steckt voller Gegensätze, hinter der Trauer verbirgt sich Glück und hinter dem Glück Trauer. Loslösung besteht darin, von diesen Gegensätzen nicht mehr berührt zu werden. Zitat Ende. Indiens Gegensätze sind manchmal auch seine Geheimnisse. Luxus und Armut, Lachen und Weinen, Licht und Schatten. Gandhi führte den Montag als seinen persönlichen Schweigetag ein. Auch, um von dem Zorn, zu dem er neige, wie er einmal sagte, loszukommen. Über das Schweigen und Meditieren lese ich ein zweites Gedicht aus meinem Buch Indien von innen mit dem Titel Samadhi. Samadhi heißt meditative Versenkung. Lass die Gedanken, halt keinen fest, achte den Atem hoch, ohne Verlangen, Ruh ohne Rest, falle ins Tagesrot. Heil die Gefühle, kehre zurück, führ dich vertieft gen Null, hab keine Ziele, forder kein Glück, üb dich froh in Geduld. Schöpf aus dem Leeren, löst dich vom Ich, Om. Sonnt dich frei vom Joch, ohne Begehren, alles und nichts fällt in ein weißes Loch. Ohne Begehren, alles und nichts fällt in ein weißes Loch. Zu Beginn meiner ersten Indienreise hatte ich in Delhi einen wunderbaren Fahrer gefunden, der mich durchs Land fuhr. Rakesh. Rakesh sollte zu einem Freund werden. Sein Leitspruch lautete immer: Friend, in India everything is possible. Alles ist möglich. Vor jeder Fahrt sprach er ein kurzes Gebet. Das war auch nötig. Ich erinnere mich an die erste Geisterkuh, die uns auf der Landstraße plötzlich entgegenkam. Die als heilig verehrten Kühe sind übrigens nicht nur auf den Straßen Indiens unterwegs. Meine indische Lieblingsstadt ist Kalkutta, in Indien Kolkata genannt. Ihr habe ich ein eigenes Buch gewidmet, nicht nur mit Gedichten und vielen Fotos, sondern auch mit etlichen Informationen zur Geschichte, Kultur, Mutter Teresa und vielem mehr. Die Stadt ist so lebendig und versprüht eine unglaubliche Energie. Die emotionsgeladenen Westbengalen sind es, die Kalkutta so einzigartig machen. Die Männer gönnen sich auf den Straßen ab und zu ein Schläfchen. Sie sehen hier den Gemüsehändler Jagan und den Bauunternehmer Himanshu. Aber mein absoluter Favorit unter den Schläfern auf den Straßen war der Polizeihauptwachtmeister Prabhat. Ich hoffe, man kann ihn gut sehen. Frauen dagegen habe ich nie auf den Straßen Kalkuttas schlafen sehen. Sie sind alle so wach wie sie. Dies ist das Victoria Memorial, 1921 fertiggestellt und zu Ehren von Königin Victoria von Großbritannien errichtet. In Kalkutta erlebte ich etwas schier Unglaubliches. 5 Jahre nach meiner ersten Reise sah ich im Stadtgewühl einen Rikscha-Fahrer und erkannte ihn sofort wieder. Dieses Lied heißt Das Wiedersehen.
Spürst du sie auch? Auf dem Gesicht, die Sonne, sie scheint doch für dich und für mich. Was für ein Tag, welcher ein Moment. Ich merke nicht mal, dass sie fürchterlich brennt. Denn du stehst hier vor mir und du lachst. Und kannst gar nicht ahnen, was du mit mir machst. Dein Tuch ist noch das Gelbe und auch der Rock derselbe. Du scheinst nicht mal verbittert, nur deine Stimme zittert leicht, ganz leicht. Wenn du mich ziehst, dann spür ich den Wind, wie auf einer Schaukel auf dem Spielplatz als Kind. Und ich weiß genau, mir kann nichts passieren, nein, denn du bietest den Autos mit deiner Schelle die Stirn. Nur kurz machst du Pause und verschnaufst. Ein Leistungsträger steht schnell wieder auf. Dein Tuch ist noch das Gelbe und auch der Rock derselbe. Du scheinst nicht mal verbittert, nur meine Seele zittert leicht, ganz leicht. Am Ziel so schweißgebadet, glücklich und unbeschadet. Ich riech deinen alten Lappen, doch endlich trägst du Schlappen. Ja, oh ja.
Jetzt ein krasser Gegensatz, liebe Gäste, zu dem schönen Klavier, nämlich diese Kalkuttertröte. In Kalkutta treffe ich auch diesen Trötenhändler. Wir spielen auf seinen Tröten und er bringt mich so sehr zum Lachen, dass jedes Bild verwackeln musste. Ich spiele nochmal. Noch Wochen später erschien er mir in meinen Träumen als Trötengott. Ja, ich bekenne heute, ich glaube an den Trötengott. Es ist eigenartig, aber mir kommen die Menschen in Kalkutta noch lebensfroher und bejahender als sonst wo vor. Es gibt eine besondere Schwingung in den Straßen, eine große Kraft aus Hoffnung, Zuversicht und Glaube. Und es gibt hier ein Gefühl von Vertrautheit, eine fast familiäre Atmosphäre. Dennoch ist die materielle Armut überall sichtbar. Das Gedicht über die Armut in Indien aus meinem Buch Indien von innen heißt Links liegen. Mal fällt es schwer, oft viel zu leicht. Die Fragen überwiegen. Ich gehe nach rechts, wenn es mir reicht, und lasse sie links liegen. Sie kommen still, gebückt und wund. Ich sehe ihre Hände. Ich fühle mich ziemlich ungesund und esse schnell zu Ende. Ich bin mir fremd, wenn ich mich stur in Gesten dran gewöhne, sehe manchmal peinlich auf die Uhr und hasse, was ich gebe. Wenn Menschen vor den Tränen fliehen, wird Urlaub nicht genügen. Ich muss nach rechts, wo Blumen blühen, und lasse sie links liegen. Indien vereint die erste mit der dritten Welt. Dass es wenig Neid und Missgunst gibt, hängt sicher mit der tiefen Religiosität der Inder zusammen. Der Hinduismus ist mit knapp 80% die Hauptreligion. Dahinter folgt der Islam mit 14%. Christen findet man mit 2,3%, hauptsächlich im Südosten, in Goa und in Kerala. In meinem aktuellen Buch Indien von innen intensiv habe ich mich unter anderem mit Indiens großer Seele, dem Vater der Nation, Mahatma Gandhi, beschäftigt und mit dem Bundesstaat Gujarat, aus dem Gandhi stammte. Das Spinnrad wurde zum Symbol von Indiens Unabhängigkeitsbewegung. Gandhis bescheidenes Zimmer in seinem Ashram in Ahmedabad war nur mit einem Kissen, einer Schlafmatte, einem Schreibpult und eben einem Spinnrad ausgestattet. Dieses kurze Gedicht heißt Sarbamati Ashram. Spinnrad der Zeit, spinne uns heiter, im Takt immer weiter, öffne uns weit. Lass Friede sein in jedem Faden, verteil deine Gnaden gleichmäßig fein. Herzen und Hände, die uns berühren, formen und führen zu Anfang und Ende. Man kommt gar nicht drum herum, sich als Reisender durch Indien auch mit sich selbst und tiefer liegenden Fragen zu beschäftigen. Fragen des Glaubens, Sinnfragen, Fragen nach dem Woher und dem Wohin. Wenn ich still werde und zu mir komme, offen und durchlässig bin, erhalte ich manchmal verschlüsselte Antworten auf meine Fragen in Reimen und Rhythmen der Sprache. Dieses Gedicht ist meinem Kalkutta-Buch entnommen und heißt Aus Nebeln 3. Wir sind bewusst gewollt, wir sind gewollt geliebt, wir sind kein Teil des Chors, wir sind das Lied. Wir sind als Licht erwählt, wir sind vereint bestimmt, wir sind kein Farbenklecks, wir sind das Bild. Wir fragen, bis wir sehen. Es endet, es beginnt. Die Antwort mit der Flut. Wir sind. Wer Indien verstehen will, ist zum Scheitern verurteilt. Wer Indien erspüren will, der öffne seine Sinne. Indien wird keiner Erwartung gerecht, es überrascht und es verstört, es euphorisiert und es überflutet. Es ist immer anders als alles, was ist. Es ist so erwartungsverkehrt. Das Gegenteil von dem, was du schnell vergisst, es bleibt so erkenntnisverquer. Es ist noch verquirlter als Leben an sich, wächst durch seine Vielfalt ins Eins. Es ist in der Masse noch dichter als dicht, mit flutendem Herz wie sonst keins. Es ist immer tausendfach fremder als fremd. Die Vorstellungskräfte sind nichts. Wenn es dich im Feuer zu seinem Ton brennt, spürst du erst den Klang seines Lichts. Neben Indien, liebe Gäste, habe ich zuletzt Irland bereist. Meine Bücher entstehen ohne Plan und ohne jeglichen Druck. Mit Irland ging ich sofort in Resonanz. Eine Insel voller Kraft, Zauber, Lebensfreude und Melancholie. So entstand ganz langsam der Fotogedichtband Irland von innen. Irland und Indien haben Gemeinsamkeiten. Beide Nationen haben zum Beispiel gegen die Briten ihre Unabhängigkeit erkämpft. Außerdem sind die Farben ihrer Flaggen identisch. Und das Weiß steht in beiden Flaggen für die Sehnsucht nach Frieden. Inder sind zudem sehr patriotisch, wie Sie hier sehen können, hier und auch hier. In beiden Ländern, Irland und Indien, herrscht eine Kraft, die sich auch aus der Spiritualität der Menschen speist. Der Schleier zwischen der geistigen und der materiellen Welt scheint hier besonders dünn zu sein. Allerdings brauen die Iren eindeutig das bessere Bier. Eindeutig. Zum Abschluss meines Vortrages möchte ich noch etwas singen. Der Song heißt Für jeden Weg gibt es ein Lied mit Bildern aus Indien. Übrigens meinen ersten Fotogedichtband Lyrisches aus.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.